So wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Dann lesen wir noch gemeinsam 3. Mose 23, ebenfalls die ersten drei Verse, 3. Mose 23. Und Jahwe redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, die Feste Jahwes, die ihr als heilige Versammlung ausrufen sollt, meine Feste sind diese. 6 Tage soll man Arbeit tun, aber am siebten Tag ist ein ganz feierlicher Sabbat, eine heilige Versammlung. Keinerlei Arbeit dürft ihr tun, es ist ein Sabbat für Jahwe in all euren Wohnsitzen. Dann noch Kapitel 25, die ersten 13 Verse. 3. Mose 25, ab Vers 1. Und Jahwe redete auf dem Berg Sinai zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, dann soll das Land dem Herrn einen Sabbat feiern. 6 Jahre sollst du dein Feld besehen und 6 Jahre deinen Weinberg beschneiden und den Ertrag des Landes einsammeln. Aber im 7. Jahr soll ein ganz feierlicher Sabbat für das Land sein, ein Sabbat dem Herrn. Dein Feld sollst du nicht besehen und deinen Weinberg nicht beschneiden, den Nachwuchs deiner Ernte sollst du nicht einernten und die Trauben deines unbeschnittenen Weinstocks sollst du nicht abschneiden. Ein Jahr der Sabbatfeier soll es für das Land sein. Und der Sabbatertrag des Landes soll euch zur Speise dienen, dir und deinem Knecht und deiner Magd und deinem Tagelöhner und deinem Beisassen, die sich bei dir aufhalten. Auch deinem Vieh und den wilden Tieren, die in deinem Land sind, soll all sein Ertrag zur Speise dienen. Und du sollst dir 7 Sabbatjahre zählen, 7 mal 7 Jahre, sodass die Tage von 7 Sabbatjahren dir 49 Jahre ausmachen. Du sollst im 7. Monat am 10. des Monats ein Lärmhorn erschallen lassen, an dem Versöhnungstag soll dein Horn durch euer ganzes Land erschallen lassen. Und er soll das Jahr des 50. Jahres heiligen und soll dem Land Freilassung für all seine Bewohner ausrufen. Ein Jubeljahr soll es euch sein. Und ihr werdet jeder wieder zu seinem Eigentum kommen und jeder zu seiner Sippe zurückkehren. Ein Jubeljahr soll dieses, das Jahr des 50. Jahres für euch sein. Ihr dürft nicht säen und seinen Nachwuchs nicht ernten und seinen unbeschnittenen Weinstöcke nicht abernten. Denn ein Jubeljahr ist es. Es soll euch heilig sein. Vom Feld weg sollt ihr seinen Ertrag essen. In diesem Jahr des Jubels sollt ihr jeder wieder zu seinem Eigentum kommen. Nun darf ich die Brüder bitten, dass sie mit uns beten.
Ein Fest aus dem großen Festkalender Gottes in 3. Mose 23 haben wir bisher noch nicht betrachtet. Und zwar ausgerechnet das Fest, mit dem dieser Festkalender eigentlich beginnt, in 3. Mose 23, Vers 3, mit dem Sabbat. Das hatte seinen guten Grund, denn der Sabbat nimmt in den Festen des Herrn eine Sonderstellung ein und nimmt auch eine Sonderstellung in diesem Festkalender ein. Der entscheidende Unterschied ist, die 7 Feste, die wir betrachtet haben, sind Jahresfeste. Sie werden einmal jedes Jahr gefeiert. Der Sabbat aber ist ein wöchentliches Fest. Jede Woche am 7. Tag, also einmal wöchentlich, wird es gefeiert. Von daher passt es in diese Reihe der 7 Jahresfeste nicht unmittelbar hinein. Trotzdem aber hat Gott in seinem Festkalender sozusagen dieses Sabbatfest vor die Klammer gezogen. Bevor er die sieben Jahresfeste nennt, in Vers 4 wird ja dazu extra noch einmal angesetzt. Also man erkennt diese Zäsur hier auch daran, dass direkt nach Vers 3 es in Vers 4 dann noch einmal heißt, dies sind die Feste des Herrn, heilige Versammlung, die ihr ausrufen sollt zu ihrer bestimmten Zeit. Und dann beginnt es mit dem Passafest. Das heißt, hier wird an dieser Zäsur schon deutlich, dieser Vers 3, dieser Sabbat, ist in irgendeiner Weise noch einmal abgesetzt von diesen sieben Jahresfesten, wird aber sozusagen vor die Klammer in diesem Festkalender Gottes gezogen. Das heißt, der Sabbat ist kein Anhängsel an die Jahresfeste, sondern der Sabbat ist sozusagen der Grundgedanke dieser Feste. Er wird vor die Klammer gezogen, er ist Gott besonders wichtig. Und wir wollen heute dieser Sabbatlinie in der Heilsgeschichte Gottes nachspüren. Zunächst wollen wir beachten, dass mit der Heraushebung des siebten Tages und der wöchentlichen Feier dieses siebten Tages die Grundeinheit für den göttlichen Zeitrhythmus geschaffen wurde. Wir leben alle in diesem Sieben-Tage-Rhythmus schöpfungsmäßig. Hier gibt Gott also mit diesem siebten Tag die Grundordnung für den göttlichen und auch schöpfungsmäßigen Zeitrhythmus schlechthin. Diese Sima-Reihe, dieser Sima-Rhythmus ist die Grundordnung des göttlichen Zeitrhythmus. Und dass dieser Siebener-Rhythmus die göttliche Grundordnung sind, das erkennen wir in der Bibel an einer Vielzahl von Stellen. Dieser Siebener-Rhythmus bildet nicht nur den Grundbaustein der Woche, sondern dieser Siebener-Rhythmus bildet auch den Grundbaustein des Wochenfestes, des Sabbatjahres, des Hall- und Jubeljahres. Und interessanterweise soll auch das Gesetz nach 5. Mose 31, Vers 10 alle sieben Jahre öffentlich verlesen werden. Wir haben diesen Sima-Rhythmus auch in den 70 Jahrwochen des Daniel. Auch hier taucht es wieder auf, dieser Grundrhythmus der Zeit- und Heilsordnung Gottes. Und so ist es wohl auch kein Zufall, sondern tiefe göttliche Symbolik, dass die erste große Festung im verheißenen Land nach der Wüstenwanderung, wo Israel über den Jordan in das verheißene Land einzieht, und die erste große Festung Jericho, das große Bollwerk an der Grenze des verheißenen Landes sieht, dass diese Stadt Jericho eingenommen bezwungen werden soll, indem das Volk Israel diese Stadt sieben Tage lang umziehen soll und am siebten Tag gleich siebenmal umziehen soll. Das ist kein Zufall, sondern hier wird deutlich gemacht, dass in diesem Sima-Rhythmus, in diesem Vollendungsrhythmus Gottes, bei dieser allerersten Festung am verheißenen Land, diese sozusagen im göttlichen Heilsplan hier zu einem Präzedenzfall, zu einem Beispielfall gemacht werden soll, für alle wiedergöttlichen Festungen und wie Paulus es sagt in 2. Korinther 10, 4-5, für alle Festungen und jede Höhe, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes. Das soll in diesem siebenfachen Umziehen und am letzten Tag dann sogar siebenmal um diese Stadt, dass die dann zusammenstürzt und eingenommen werden kann. Das soll hier symbolisch an diesem Sima-Rhythmus deutlich gemacht werden. Gott wird jede Festung des Feindes, jede Höhe, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes, so zum Einstürzen bringen, so bezwingen wie damals Jericho. Also Jericho ist ein Modell. Diese erste große Festung des verheißenen Landes wird in diesem Sima-Rhythmus zum Einstürzen gebracht. Das ist Modell für den ganzen Heilsplan Gottes, für die Sabbatlinie Gottes, die auf diesen siebten Tag zuläuft. Wir sehen ganz interessant noch an vielen anderen Stellen diesen Sima-Rhythmus. Ich möchte noch auf eine Stelle verweisen, die ich einfach faszinierend finde, aus 1. Mose 8, ab Vers 6. Ich lese es nicht, das können Sie genau noch mal zu Hause machen, ich lese es nur teilweise. Da ist Noah in der Arche und jetzt bekommt er irgendwann mal das Bedürfnis, ich würde hier auch gerne wieder raus. Es hat nur ein Problem, denn er weiß nicht, wie ist das draußen mit dem Wasser. Und er schickt als erstes einen Raben aus. Und der kommt nicht wieder. Dieser Rabe konnte in dieser unwirtlichen, vom Gericht noch gekennzeichneten Gegend offenbar hin und her fliegen und dort überleben. Der Rabe, ein Bild auf Satan und die Finsternismächte.
Der lebte vom Aas, das auf dem Wasser schwamm. Den Tod, er lebte vom Tod, das war seine Speise.
Danke für die Ergänzung. Sodass wir hier also in dem Raben Satan und die Finsternismächte sehen. Der kehrt nicht wieder. Und jetzt sendet Noah eine Taube aus, Vers 8. Und die Taube ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Nicht? Wir erinnern uns an Matthäus 3, Vers 16, wo am Jordan der Heilige Geist wie eine Taube auf unseren Herrn herniederkam. Also die Taube, ein Bild auf den Heiligen Geist. Und diese Taube kehrt zurück, weil sie noch keinen Raum findet. In Vers 9 lesen wir das. Aber die Taube fand keinen Ruheplatz für ihren Fuß und kehrte zu ihm in die Arche zurück. Denn die Wasser waren noch auf der Fläche der ganzen Erde, und er streckte seine Hand aus, nahm sie und brachte sie zu sich in die Arche. In dieser ersten Aussendung der Taube sehe ich das erste Kommen des Heiligen Geistes im Sohn, wie es eben unter anderem auch Matthäus 3, Vers 16 dargestellt wird. Und der Heilige Geist im Sohn wird abgelehnt. Die Taube findet keinen Ruheplatz für ihre Füße im Sohn. Und er nimmt seine Hand und nimmt die Taube zu ihm in die Arche zurück. Symbolhaft dargestellt die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, in der Vater den Sohn wieder zu sich nimmt. Und dann heißt es weiter, und er wartete in Vers 10 noch sieben andere Tage. Da haben wir wieder diese Sima-Linie, ist ganz wichtig. Und jetzt wartet er nicht sechs Tage, nicht acht Tage, sieben Tage. Und er wartete noch sieben andere Tage und ließ die Taube abermals aus der Arche. Und die Taube kam zu ihm um die Abendzeit. Auch das wieder interessant, um die Abendzeit. Und siehe, ein abgerissenes Olivenblatt war in ihrem Schnabel. Also da ist schon das erste Grün. Das kann sie schon bringen. Was symbolisiert das? Das zweite Kommen des Heiligen Geistes. Die Erstlinge des Geistes, die Erstlingsfrucht. Hier symbolisiert in diesem ersten Grün, was die Taube nun schon mitbringt. Und dann heißt es, in Vers 12, und er wartete noch sieben andere Tage, wieder diese sieben, und ließ die Taube aus, und sie kehrte hinfort nicht wieder zu ihm zurück. Hier haben wir das dritte Kommen des Heiligen Geistes, so wie es in Joel 2, Vers 28 beschrieben wird, wo der Herr ankündigt, und ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und in diesem dreifachen Kommen des Heiligen Geistes finden wir ganz interessant wieder eine Parallele, nicht nur an der Siebener Linie, sondern auch eine Parallele zu den Wallfahrtsfesten. Passa auf Christus, die Niedrigkeit, dann auf das Wochenfest der Erstlinge und das Laubhüttenfest mit der vollen Ernte. Also dieser Dreiklang der Wallfahrtsfeste, die wir uns angeschaut haben, und diese Siebener Linie, beides finden wir hier in dieser Geschichte symbolhaft, typologisch abgeschattet. wieder wunderbar. Das könnte man jetzt noch tiefer ausbauen, fehlt mir die Zeit. Aber es hat mich wieder einmal fasziniert, wie man das im Wort Gottes schon ganz tief dargestellt, verwoben, bildhaft finden kann. Für mich immer wieder eine Freude, beim Bibellesen diese Dinge zu entdecken. Also der siebener Rhythmus steht sowohl in der Schöpfungsgeschichte wie auch in der Heilsgeschichte Gottes für die Vollendung aller Werke Gottes und für die Erreichung seiner Heilsziele. Und deshalb führt der Weg in das Gottesreich nach dem Buch der Offenbarung auch über sieben Siegelgerichte, sieben Posaunengerichte und sieben Zornschalengerichte, nicht sechs und nicht acht. Sieben ist der Weg ins Gottesreich. Wir sehen also an diesen wenigen Beispielen, wie organisch sich in der Bibel alles zusammengefügt und wie sich die Bibel auch in diesen Dingen als lebendiges Wort Gottes erweist. Wer die Bibel einmal so lesen lernt, wem Gott einmal so die Augen öffnet, für den kann die liberale Theologie, für den kann alles an Angriffen gegen das Gotteswort und die Inspiration des Wortes Gottes, die kann ihm eigentlich nichts mehr anhaben. Wenn man das einmal erkannt hat, wie tief hier göttliche Wahrheiten enthalten sind, da kann man mir jetzt erzählen, was man will, dass das Gott ist und nicht Menschenwort. Das wird von daher in einer so tiefen, überzeugenden Art und Weise dargelegt, dass ich denke, wenn wir mehr in unseren Gemeinden auch diese prophetische Verkündigung hätten, dann wären wir auch viel immuner gegen diese Front der Angriffe. Der Siemer-Rhythmus in der Heilsgeschichte Gottes will uns sagen, Gott kommt an sein Ziel. Gott wird sein Heilswerk genauso vollenden wie sein Schöpfungswerk. Das ist der Siemer-Rhythmus. Gott wird sein Heilswerk genauso vollenden wie sein Schöpfungswerk in dieser 7-Tage-Schöpfung. Das ist die Botschaft des Siemer-Rhythmus. Damit kommen wir jetzt zu dem Sabbat direkt. Nach 1. Mose 2, 1 bis 3. Das Besondere am Sabbat ist, dass Gott selbst der Erste war, der ihn gefeiert hat. Ja, das heißt im Schöpfungsbericht, und Gott ruhte am siebenten Tag. Also Gott war der Erste, der den Sabbat gefeiert hat. Und ich denke, hieraus wird schon wieder deutlich, dass diese Feste in 3. Mose 23 eben wirklich Feste des Herrn sind. Feste, die nicht nur vom Menschen für Gott gefeiert werden, sondern dass es wirklich Feste sind, die Gott selbst feiert. Im Laufe seiner Heilsgeschichte. Und hier ganz am Anfang der Schöpfung feiert er sein erstes Fest und macht damit deutlich, dass er auch im Laufe der Heilsgeschichte auf diesen Festtag der Geschichte in seinem ganzen Heilswirken abzielt. Die Gottesruhe dieses siebten Tages entspringt nicht der Erschöpfung Gottes, weil er sich ausruhen musste und vorher ein bisschen überanstrengt hatte. Sondern diese Gottesruhe des siebten Tages hat zum einen eine tiefe väterlich-seelsorgerliche Bedeutung. Das ist diese persönliche Ebene, dass wir in unserem Leben diesen einen wöchentlichen Ruhetag, Tag der Begegnung mit unserem Herrn, haben sollten. Und wenn das auch kein zwingendes neutestamentliches Gebot ist, so ist es doch eine Schöpfungsordnung Gottes. Und dagegen verstoßen heißt, über kurz oder lang sich selber Schaden zuzufügen. Wer also vor lauter Arbeit und Action, in welchem Bereich auch immer, diesen wöchentlichen Tag der persönlichen Ruhe, der Begegnung mit Gott, wer den nicht hält, wer meint, Gott hat zwar am siebten Tag geruht, aber ich brauche das nicht. Ich habe mehr Power als Gott. Ich schaffe das auch ohne. Wer den lässt, der wird früher oder später die Rechnung dafür bekommen. Und es war mir sehr anschaulich, dass in 2. Chroniker 36, Vers 21, glaube ich, steht das. Da heißt es von dem Volk Israel, 2. Chroniker 36, Vers 21, wie das Volk Israel nach Babel hinweggeführt wird. Und dann heißt es, damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, dass das so lange dauern sollte, bis das Land seine Sabbate genossen hätte. Alle die Tage seiner Verwüstung hatte das Land Ruhe, bis 70 Jahre voll war. 70 Jahre, schon wieder der Sima-Rhythmus. Hier hat das Volk Israel die göttlichen Anordnungen des Sabbats, insbesondere auch auf das Land bezogen, dazu kommen wir noch, nicht gehalten. Und jetzt holt das Land sozusagen seine Sabbatruhe zwangsweise nach, während der Zeit der Gefangenschaft. Und ich denke, da sollten wir klug sein und uns gar nicht erst zwangsweise irgendwo nach Babylon, in welches Krankenhaus auch immer, einliefern lassen. Sondern da sollten wir diese gute schöpfungsmäßige Ordnung in unserem Leben auch halten. Also diese väterlich-seelsorgerliche Ebene, die steckt natürlich zum einen hinter diesem Sabbat, aber vor allem steckt hinter dieser Gottesruhe des siebten Tages eine tiefe prophetisch-symbolische Bedeutung. So wie Gott aus dem Tohuwabohu, der Öde, Leere, der Finsternis, in 6 Tagen eine neue Schöpfung gebildet hat und diese Schöpfung am 7. Tag in die Ruhe und den Segen seiner Gegenwart hineingeführt hat, so wird Gott seine Schöpfung auch aus dem Tohuwabohu, der Sünde und des Todes, in seine Gegenwart hineinführen. Das ist die tiefe prophetische Botschaft dieses 7. Tages. So wie ich das mit der Schöpfung gemacht habe, Tohuwabohu, 6 Tage und am 7. Tag hinein in die Gottesruhe. So will Gott das auch mit der Neuschöpfung, 2. Korinther 5, die Neuschöpfung machen. Und so wie Gott im Schöpfungsgeschehen aus Abend und Morgen jedes Schöpfungstages seine Schöpfung ein Stück weiter auf die Vollendung seines Gottes-Sabbats geführt hat, so führt Gott auch im Rahmen seiner Heilsgeschichte das Heilswerk seiner Neuschöpfung durch Perioden von Gericht und Gnade auf sein Gottesreich zu. 4 Dinge werden an diesem 7. Tag von Gott berichtet. In Vers 3 von 1. Mose 2. Gott vollendete, Gott ruhte, Gott segnete und Gott heiligte. 4, die Zahl der Welt. Ja, die 4 Himmelsrichtungen und. 4, die Zahl der Welt. Und hier 4 Kennzeichen dieses letzten 7. Tages. Vollendung, Ruhe, Segen, Heiligung. Und diese 4 Merkmale kennzeichnen das kommende Gottesreich. Und so steht dieser 7. Tag für das kommende Gottesreich. Gott hat in diesem 7. Tag prophetisch, symbolisch deutlich gemacht, auf diesen Gottessabbat läuft die ganze Geschichte zu. Auch in der Heilsgeschichte Gottes kommt der Tag der Vollendung, der Ruhe, des Segens und der Heiligung. Und diese Gewissheit dürfen wir jede Woche feiern. Sehen Sie doch Ihren Sabbat, wann immer Sie ihn feiern, wohl im Regelfall sonntags in unserem Lebensrhythmus. Da kommt es nicht drauf an, aber der Sonntag auch als Treffen in der Gemeinde und so bietet sich ja dafür an. Feiern Sie Ihren Ruhetag der Woche doch auch einmal unter diesem Aspekt, dass Sie damit etwas leben, was prophetisch, symbolisch darauf hindeutet, dass in diesen Tag der Gottesruhe einmal die ganze Schöpfung, Neuschöpfung Gottes einmünden wird. Und wir dürfen das heute schon mit Gott feiern. Geradezu sensationell ist es nun, was wir in 3. Mose 25, den Versen 1 bis 7 lesen. Redet zu den Kindern Israels in Vers 2, ich mache das nur auszugsweise, 3. Mose 25, Vers 2. Redet zu den Kindern Israel und spricht zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, so soll das Land dem Jahwe einen Sabbat feiern. Vers 4, aber im siebten Jahr soll ein Sabbat der Ruhe für das Land sein. Ein Sabbat dem Jahwe. Dein Feld sollst du nicht besäen und deinen Weinberg nicht beschneiden. Hier wird also der wöchentliche Sabbat für den Menschen auf ein Sabbatjahr alle sieben Jahre für das Land ausgedehnt. Der Sabbatgedanke wird also erweitert vom Menschen auch auf das Land. Auch das Land braucht seine Ruhe. Der Bauer weiß das. Und es hat unsere Umwelt nicht gut getan, dass man hier versucht, diese eigentlich notwendige Zeit, ein Stück Acker auch brach liegen zu lassen zur Regeneration. Dass man das einfach aus dem wirtschaftlichen Druck oder aus Profitgier heraus nicht mehr macht, sondern versucht mit künstlichem Dünger das immer wieder hochzupeitschen. Und damit ist die Landwirtschaft auch zu einem großen Belastungsfaktor für unsere Umwelt geworden, weil wir uns in unserer Gesellschaft diese Ruhe gar nicht mehr erlauben können. Und so wie wir in der Arbeitswelt heute durchgeknechtet werden und schon viele Leute sich Aufputschmittel einwerfen, weil sie anders dem Druck gar nicht mehr standhalten, so wird eben auch das Land mit Aufputschmitteln, künstlicher Düngung, hochgejagt. Und weder für den Menschen noch für das Land ist das gesund. Das Faszinierende hier ist, in diesem prophetisch-symbolischen Betrachtungshorizont, dass die gesamte Schöpfung hier in die Ruhe Gottes mit hineingenommen wird. Gott kümmert sich nicht nur um den Menschen, sondern um seine ganze Schöpfung. Das ist die Botschaft. Und hier wird in dieser Sabbatruhe für das Land, die Gott ausdrücklich extra anordnet, von Gott prophetisch schon auf die Erlösung der ganzen Schöpfung hingewiesen. Auch der Tier-, der Pflanzenwelt, die ist Gott nicht egal. Das ist die Botschaft. Ihn interessieren auch Tier- und Pflanzenwelt. Seine Schöpfungsmacht hat sie hervorgebracht. Und er lässt sie nicht einfach nur laufen. Und das Neue Testament belegt das zum Beispiel in Römer 8, den Versen 19 bis 21. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und mit dieser Schöpfung ist ganz umfassend auch die Tier- und Pflanzenwelt gemeint. Die wird hier im Wort Gottes mit einem sehnsuchtsvollen Harren und Warten ausgestattet. Denn die Schöpfung ist der Eitelkeit, der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit unterworfen worden. Nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, dem Menschen, aber auf Hoffnung. Dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, ist doch eigentlich ein sehr klarer Text, oder? Dass das hinausreicht über den Menschen, in die Schöpfung hinein. Ich weiß nicht, warum auch an dieser Stelle oft so rumgedeutelt wird. Sie spricht doch eine so klare Sprache und deckt sich mit dem, was wir hier in der Sabbatruhe für das Land von göttlicher Anordnung her sehen dürfen. Wie umfassend der Sabbat Gottes als Vollendung all seiner Werke und Gedanken gemeint ist, wird nun aus der nochmaligen Steigerung und Erweiterung des Sabbatgedankens deutlich, wie wir sie in der göttlichen Anordnung über das Hall- und Jubeljahr finden. 3. Mose 25. Zu diesem Text kommen wir jetzt. Ich lese noch einmal die Verse 8 bis 10. Und du sollst dir 7 Jahr-Sabbate zählen, 7 mal 7 Jahre, sodass die Tage von 7 Jahr-Sabbaten dir 49 Jahre ausmachen. Und du sollst im 7. Monat, am 10. des Monats, den Posaunenschall ergehen lassen. An dem Versöhnungstag sollt ihr die Posaune ergehen lassen durch euer ganzes Land. Und ihr sollt das Jahr des 50. Jahres heiligen und sollt im Lande Freiheit ausrufen für alle seine Bewohner. Ein Jubeljahr soll es euch sein, und ihr werdet ein jeder wieder zu seinem Eigentum kommen und ein jeder zurückkehren zu seinem Geschlecht. Das Halljahr stellt eine Erweiterung, ja sogar eine Potenzierung des Sabbatgedankens dar. Jeden 7. Tag der Woche sollte der Mensch den Sabbat feiern. Jedes 7. Jahr sollte das Land einen Sabbat feiern. Jeden 7. Tag der Woche sollte der Mensch den Sabbat feiern. Jedes 7. Jahr sollte das Land den Sabbat feiern. Und nach 7 mal 7 Jahren, im 50. Jahr, sollte dieses Halljahr ausgerufen werden. Daran erkennen wir, dass sich im Halljahr der Sabbatgedanke erfüllt. Dass im Halljahr diese Sabbatlinie ihre tiefste und letzte Erfüllung findet. Im Halljahr offenbart Gott uns seine großartigen Gnadenabsichten für alle Verschuldeten und Versklavten. So markiert also das Halljahr im prophetischen Festkalender Gottes die letzten Ziele seines Heilsplanes. Der Name Halljahr stammt übrigens von Luther. Der hat diesen Begriff Halljahr von dem Hall des Hornes abgeleitet, mit dem dieses Jahr eröffnet wurde. Ja, das wurde ja mit dem großen Schofarblasen eröffnet. Und dieser Hall, der da erging, hat also bei Luther dazu geführt, dass er es Halljahr nannte, weil es durch den Hall der Posaune eingeleitet wurde. Der Name Jubeljahr, der auch oft dafür gebraucht wird, der leitet sich von dem hebräischen Wort Jobel ab. Unser Bruder hat das, glaube ich, vorhin in der Übersetzung immer original gelassen in dieser Begrifflichkeit. Jobel. Ja, hebräisch wohl Jobel ausgesprochen. Dieses Wort Jobel heißt Widderhorn. Und die Vulgata, die lateinische Übersetzung, die gerade früher den Katholizismus sehr früh sehr gebräuchlich war, hat dieses hebräische Wort Jobel mit Annus Jubilei, also mit dem Jahr des Jubels, übersetzt. Hat also dieses hebräische Jobel letztlich von der Lautierung her bis ins deutsche Jubel weiterentwickelt. Das ist natürlich ungenau, keine Frage, das kann man so nicht machen, so kann man ein Wort nicht übersetzen. Von der Sache her ist es natürlich nicht falsch, denn dieses Jahr ist wirklich ein Jahr des Jubels. Von daher kann man diesen Begriff gebrauchen. Aber die genaue wörtliche Übersetzung heißt eigentlich Jahr der Hörner oder Jahr des Freudenschalls der Hörner. Das wäre die genaue Übersetzung. Teilweise spricht man in Anlehnung an die Septuaginta, diese griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die zur Zeit Jesu gebräuchlich war, auch vom Erlassjahr, dem Jahr des Erlasses. Das sind alles Begrifflichkeiten, die werden sehr unterschiedlich gebraucht, heben alle einen Aspekt hervor, sind von daher alle letztlich zutiefst nicht zu beanstanden, nur dass man es weiß, warum diese Vielfalt an Begrifflichkeit hier auftaucht. Betrachten wir uns zunächst die inhaltlichen Bezüge dieses Hall- und Jubeljahres zum Festkalender Gottes in 3. Mose 23. Das Hall- und Jubeljahr sollte nach der ausdrücklichen Anordnung Gottes jeweils im 50. genau am großen Versöhnungstag mit dem Schall des Schofar, der Posaune, ausgerufen werden. Hier werden also die Elemente des Wochenfestes Pfingstens, nämlich 50 Jahre, 50 Tage, und Elemente des Festes der Posaunen, nämlich das Schofarblasen, mit dem Versöhnungstag, an dem dieses Jahr ausgerufen werden sollte, verbunden. Wir haben also Element des Wochenfestes in der 50, Element des Posaunenfestes im Schofarblasen und das für den Versöhnungstag als Datum, an dem dieses Hall- und Jubeljahr ausgerufen werden sollte. Also aus dem Festkalender verbinden sich die Elemente dieser drei Feste. Die werden hier zusammen verbunden in diesem Hall- und Jubeljahr. Und schon das lässt ahnen, dass es hier um eine ganz große Perspektive im Heilsplan Gottes geht. Die Erstlingsgemeinde entsteht am 50. Tag. Die Freilassung aller Versklavten und deren Wiedereinsetzung in ihren vorherigen Stand erfolgt im 50. Jahr. Hier wird in der Zahl 50 die Linie von den Erstlingen zur Vollendung gezogen. Zum Fest der Posaunen wird das Schofar, das Widderhorn, geblasen und damit prophetisch, symbolisch sowohl die Sammlung der Gemeinde zu Christus als auch die äußere Sammlung Israels zu seinem Messias abgeschattet. Im Halljahr folgt prophetisch, symbolisch die Sammlung aller Versklavten und Verschuldeten zu ihrem Löser. Das Halljahr wurde am großen Versöhnungstag ausgerufen. Hier wird die inhaltliche Verknüpfung besonders deutlich. Dort, wo Buße erfolgt und die Schuld bereinigt ist, dort und auch nur dort, kann ein neues Leben beginnen, kann man neu anfangen, kann es zu einer Freilassung kommen und zu einer Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand. Und so gibt es letztlich keinen treffenderen Tag zur Ausrufung des Halljahres als den großen Versöhnungstag. Der ist dafür wirklich der perfekte Termin. Am Anfang jedes Neuanfangs muss die Versöhnung mit Gott in Buße und Vergebung stehen. Das gilt heute für den Einzelnen und das bleibt gültig bis in die Vollendung der Wege Gottes. Buße, Beugung, Vergebung, Reinigung, das ist der Vorlauf vor der Freude. Wenn sich nach Philipper 2, den Versen 10 bis 11, einmal im Namen Jesu alle Knie beugen werden, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, wird das deshalb mit dem inneren Bekenntnis, hier steht griechisch ex homologeo, aus sich heraus zutiefst bekennen und übereinstimmen, wird das also mit dem tiefen inneren Bekenntnis verbunden sein, dass Jesus Christus Herr ist. Und nach der Parallelstelle in Jesaja 45, 23 bis 24 wird das mit dem Bekenntnis verbunden sein, das aus tiefer innerer Einsicht kommt. Nur in Jahwe ist Gerechtigkeit und Stärke. Es ist nicht so, dass am Ende der Gerichte und Wege Gottes dann irgendwie mal alles automatisch darauf hinausläuft. Es ist nicht so, dass man irgendwann mal seine Jahre abgesessen hat. Es geht bei den Gerichten und Wegen Gottes immer darum, dass es zu dieser tiefen inneren Einsicht im Menschen kommt. Nur in dir ist Gerechtigkeit und Stärke. Wer das heute bekennt, du bist Herr, und nur in dir ist Gerechtigkeit und Stärke. Wer das heute bekennt, der wird zum Kind Gottes, der kriegt den Heiligen Geist, der kann in die Gemeinschaft mit Gott eintreten.
Und anders ist es auch durch alle Gerichte aller Wege Gottes zukünftig nicht. Das hat nichts mit äußerem Zwang zu tun und das hat nichts mit Automatismus zu tun, das hat nichts mit Fegefeuer und Abbüßen der Schuld zu tun. Das hat damit zu tun, dass in diesen Wegen Gottes in Gericht und Gnade jedes einzelne Geschöpf irgendwann an diesen Punkt geführt wird, wo diese tiefe innere Einsicht kommt: Du bist der Herr, nur in dir ist Gerechtigkeit und Stärke. Darum der Versöhnungstag, das Datum, an dem dieses Hall- und Jubeljahr ausgerufen wird. Dritte Mose 25, Vers 10 heißt es: Und ihr sollt das Jahr des 50. Jahres heiligen und sollt im Lande Freiheit ausrufen für alle seine Bewohner. Ein Jubeljahr soll es für euch sein, und ihr werdet ein jeder wieder zu seinem Eigentum kommen und ein jeder zurückkehren zu seinem Geschlecht. Inhaltlich geht es beim Hall- und Jubeljahr also um die Wiederherstellung der persönlichen Freiheit und um die Wiederherstellung der ursprünglichen Grundbesitzverhältnisse, Eigentumsverhältnisse am Grundbesitz. Das sind die beiden markanten Inhalte des Hall- und Jubeljahres. Wiederherstellung der persönlichen Freiheit, Freiheit für die Versklavten, und die Wiederherstellung der ursprünglichen Grundbesitzverhältnisse. Ein jeder soll wieder zu seinem Eigentum kommen. Dahinter steht folgendes Problem: Jeder Israelit, der aus welchen Gründen auch immer verschuldet oder unverschuldet verarmt war. Aus welchen Gründen auch immer es dazu kommen konnte. Er war verarmt. Und er musste deshalb sein Erbteil im verheißenen Land verkaufen. Oder musste vielleicht sogar, weil es nicht mal reichte, sich selber als Sklave verkaufen. Der sollte eben in diesem Jahr freigelassen werden und sein Erbteil im verheißenen Land zurückerhalten. Das Hall- und Jubeljahr ist also ein großes Fest der Befreiung, ein großes Fest der Wiederherstellung des von Gott ursprünglich gewollten Zustandes. Sowohl die Person als auch das persönliche Erbteil sollte hier aus jeder Schuldverstrickung gelöst werden. 3. Mose 25, Vers 23: Das Land soll nicht für immer verkauft werden, denn mein ist das Land. Und Vers 39: Wenn dein Bruder bei dir verarmt und sich verkauft, bis zum Jubeljahr soll er sich bei dir dienen. Vers 41: Dann soll er frei von dir ausgehen. Vers 42, denn sie sind meine Knechte, die ich aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Weil das Land also zutiefst Gottes Land ist und die Sklaven zutiefst Gottes Sklaven sind, also Land und Person zutiefst Gott gehören, deshalb darf jede Veränderung des von Gott ursprünglich gewollten Zustandes nur vorübergehend und nicht auf Dauer sein. Keine Schuldverstrickung darf dauerhaft an dieser von Gott gewollten Grundordnung etwas ändern. Als das Volk Israel in das verheißene Land gezogen ist, da hat Gott jedem Stamm ein bestimmtes Erbteil zugewiesen und dann wiederum innerhalb jedes Stammes, jedem Geschlecht, jeder Familie. Jeder hatte von Gott ein bestimmtes Erbteil bekommen. Es gab sozusagen keine Leute ohne Grundbesitz. Jeder sollte am verheißenen Land ein von Gott ganz speziell ihm zugewiesenes Erbteil bekommen. Das war die von Gott ursprünglich gewollte Ordnung. Und wenn diese von Gott ursprünglich gewollte Ordnung durch Verschuldung, Verarmung und was auch immer aus den Fugen geriet, dann sollte das immer nur vorübergehend sein. Die göttlich gewollte Grundordnung durfte nicht dauerhaft gestört werden, sondern im Hall- und Jubeljahr sollte quasi alles wieder auf die ursprüngliche Grundordnung zurückgeführt werden. Soweit man weiß, hat das Volk Israel das nie gemacht im Laufe seiner Geschichte. Ja, das hat de facto wohl nie stattgefunden. Können Sie sich ja vorstellen, warum, ne? Die Interessen waren von Seiten derer, die dann das Eigentum hatten, nicht gerade sehr groß. Obwohl Gott gute Regelungen dafür hatten. Das musste alles finanziell geregelt werden. Es war nicht so, dass man irgendwann dann nach den Jahren da das zurückgeben musste und nichts davon hatte. Schon der Kaufpreis, alles wurde daran bemessen, dass es im Hall- und Jubeljahr zurückgehen sollte. Das war also eigentlich immer nur eine Anzahl der Ernten, die man verkauft hat. Nicht das Land selbst, sondern nur die Ernten. Und deshalb wurde der Kaufpreis dann immer auch nach göttlicher Anordnung danach berechnet, wie viele Ernten bis zum Hall- und Jubeljahr noch zu erwarten waren. Und danach war der Kaufpreis zu bemessen. Also es ist nicht so, dass der zwischenzeitliche Eigentümer damit irgendwie ganz schlecht gestellt worden wäre. Er hatte nicht mehr bezahlt als die Ernten bis zum nächsten Hall- und Jubeljahr. Aber de facto haben sich hier die ökonomischen und Profitinteressen durchgesetzt. Das wurde de facto nicht gemacht. Und daraus wird schon deutlich, dass es zutiefst eben diesen prophetischen, heilsgeschichtlichen Horizont auch hat. Wichtig mir hierbei nur, dass wir aus dieser Anordnung festhalten, keine Schuldverstrickung darf dauerhaft an der von Gott gewollten Grundordnung etwas ändern. Unser Herr selbst macht deutlich, dass die Einrichtung des Halljahres von Gott her einen tiefen prophetisch-symbolischen Charakter hat und dass wir uns das hier nicht nur ausdenken. Einen prophetisch-symbolischen Charakter, der weit über die Sozialordnung Israels hinausgeht. Lukas 4 berichtet davon, ab Vers 17, wo unser Herr in der Synagoge von Nazareth ist, die Schriftrolle überreicht bekommt und sie dann genau an der Stelle liest, die gerade dran war in der Lesung der Synagoge. Und er zitiert hier aus Jesaja 61, 1 bis 3 und es heißt, Lukas 4, Vers 17. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesajas gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle. Auch wieder schön. Jetzt mir manchmal beim Bibellesen auch. Dann finde ich eine bestimmte Stelle. Bin ich auch sehr dankbar für. Fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenenfreilassung, der griechische Begriff Aphesis, Freilassung, ist dasselbe Wort, was an vielen anderen Stellen im Neuen Testament mit Vergebung übersetzt wird. Epheser nach der Vergebung unserer Vergehung und, Kolosserbrief. Überall, wo dieses Wort Vergebung auftaucht, steckt im Griechischen das Grundtextwort Aphesis dahinter. Und Aphesis ist genau das Wort, was im Griechischen auch für Freilassung steht. Also ein Wort aus dem Hall- und Jubeljahr. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freilassung, Aphesis, auszurufen, Blinden das Gesicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen, das angenehme Jahr des Herrn. Das ist dieses Hall- und Jubeljahr, was hier genannt wird. Das angenehme Jahr des Herrn. Also mit diesem Ausdruck und mit diesen Begriffen der Freilassung und der Befreiung bezieht sich unser Herr selbst auf dieses Hall- und Jubeljahr. Unser Herr macht damit deutlich, indem er diese Begrifflichkeit aus dem Hall- und Jubeljahr zitiert und auf sich nun hier auch deutet, dass dieses Hall- und Jubeljahr die Abschattung eines viel größeren und umfassenderen Geschehens ist. Eine Abschattung der Befreiung und Wiederherstellung durch Jesus Christus. Der Apostel Petrus greift das in Apostelgeschichte 3, den Versen 19 bis 21 auf und sagt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Das ist dieser gegenwärtige Aspekt.
Und er den euch zuvor verordneten Jesus Christus sende, welchen freilich der Himmel aufnehmen muss. Wie lange? Bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von welcher Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Das heißt, diese Wiederherstellung unseres Lebens, die Freilassung, wieder zu seinem Eigentum zu kommen, in übertragenem Sinne die Dinge wieder zurückerhalten, die die Sünde, der Tod, der Teufel uns lebensmäßig, stellungsmäßig geraubt haben, die wir verloren haben seit dem Sündenfall. Hier wieder zu unserem Eigentum zu kommen, wiederhergestellt zu werden, heil gemacht zu werden, wieder eingesetzt zu werden in den vorherigen Stand, jeder einzelne von uns persönlich, das fängt heute an. Das dürfen wir heute ausrufen. Tut Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden und endlich Zeiten der Erquickung kommen in eurem Leben vom Angesicht des Herrn. Das wollen wir bezeugen. Darum sollen wir auch evangelisieren. Den Menschen sollen wir das weitersagen. Das ist der gegenwärtige Aspekt. Das fängt heute an, diese Wiederherstellung. Aber es hat eben die Voll- und Letzterfüllung in dieser zukünftigen Perspektive, dass der Herr wiederkommen wird, den der Himmel aufnehmen musste, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Hören wir, wie Petrus selbst hier sich auf die Inhalte des Hall- und Jubeljahres bezieht? Das zitiert er daraus, indem er verweist auf dieses Hall- und Jubeljahr mit dieser Begrifflichkeit, dass Jesus kommen wird und dann mit seinem Kommen die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge anbrechen werden. Wunderbare Perspektive. Die prophetische Bedeutung des Halljahres umfasst also sowohl die Gegenwart für uns persönlich als auch die Zukunft ganz umfassend. Wir können in den Regelungen zum Halljahr mehrere Stufen der Befreiung und Wiederherstellung feststellen. Das wollen wir uns noch anschauen. 3. Mose 25, Abvers 25. Wenn dein Bruder verarmt, man kann auch wörtlich übersetzen, herunterkommt. Ja, kennen wir Menschen, die heruntergekommen sind? Das ist dieser Begriff. Wenn dein Bruder verarmt, herunterkommt und von seinem Eigentum verkauft, so mag sein Löser, sein nächster Verwandter kommen und das Verkaufte seines Bruders lösen. Und wenn jemand keinen Löser hat und seine Hand erwirbt und findet, was zu seiner Lösung hinreicht, so soll er die Jahre seines Verkaufs berechnen, das Übrige dem Manne zurückzahlen, an den er verkauft hat, und soll so wieder zu seinem Eigentum kommen. Und wenn seine Hand nicht gefunden hat, was hinreicht, um ihn zurückzuzahlen, so soll das von ihm Verkaufte in der Hand des Käufers desselben bleiben. Und Sie wissen, ich bin ein Fan eines kleinen Wörtchens mit drei Buchstaben. Bis. Bis zum Jubeljahre. Und im Jubeljahr soll es frei ausgehen und er soll wieder zu seinem Eigentum kommen. Es gibt also drei Möglichkeiten, hier wieder zu seinem Eigentum zu kommen. Wenn ein Israelit verarmte und sein Eigentum verkaufen musste, so konnte er das sofort zurückerlangen, wenn sich ein Löser aus seiner Verwandtschaft für ihn fand. Und in dem Moment, wo sich ein Löser aus seiner Verwandtschaft fand, der für ihn eintrat, die Schuld bezahlte, konnte sein Eigentum zurückgekauft werden. Und das musste dann auch wieder rausgerückt werden. Das war also eine Verpflichtung. Diesem Lösungsrecht musste dieser Zwischeneigentümer dann auch folgen. Das sehen wir unter anderem bei Boas. Buchut. Das Buch Ruth ist ein ganz großes Thema, was sich hiermit beschäftigt, mit diesem Löser und dieser Anordnung des Hall- und Jubeljahres. Boas hat den Grundbesitz der mit ihm verwandten Noomi zurückgekauft. Also das Buch Ruth, ja, ein herrliches Bild auf den Erlöser. Ja? Er, Er-Löser, da haben wir beides drin. Jesus ist unser Erlöser. Er ist unser Löser. Steckt drin in diesem Wort. Erlöser.
ganz tief, das ist eigentlich die Begrifflichkeit. Das ist heute für uns gar nicht mehr so erkennbar, ne? Erlöser, so ein abstrakter Begriff geworden, aber steckt das eigentlich drin? Er ist unser Löser, Erlöser. Also bei Boas sehen wir das und auch bei Jeremia, da hatten wir, glaube ich, letztes Jahr drüber gesprochen, wie Jeremia den Grundbesitz seines Vetters in Anatot zurückkauft, in Ausübung dieses Lösungsrechtes. Das steht in Jeremia 32, Vers 6 fortfolgende. Also die erste Möglichkeit, ein Löser aus seiner Verwandtschaft findet sich und kauft ihm sein Eigentum zurück. Die zweite Möglichkeit, er musste warten, bis er das Geld zusammen hatte, diese Loskaufsumme. Ich weiß nicht, ob die damals Lotto gespielt haben oder ob die das, wie die das gemacht haben, wenn die sowieso nichts hatten, keine Ahnung. Aber die theoretische Möglichkeit bestand also, wenn er irgendwie zu diesem Geld kam, dann konnte er selber das auch zurückkaufen. Und wenn sich weder ein Löser fand, noch er selbst einen Lottogewinn verbuchen konnte, dann musste er warten bis zu diesem Hall- und Jubeljahr. Und dann hat er sein Eigentum umsonst zurückbekommen. Und so gibt es auch im Heilsplan Gottes bestimmte Stufen der Wiederherstellung in seinem Heilsplan. Da gibt es diejenigen, die heute schon im Blut Jesu das auch für sie bezahlte Lösegeld erkennen. Der Begriff Lösegeld taucht oft auf im Neuen Testament. Und die Jesus heute schon als den Erlöser und Wiederhersteller ihres Lebens annehmen. Das sind hoffentlich wir alle. Wir, die wir zur Gemeinde gehören, die wir angenommen haben für uns persönlich, Jesus, du hast am Kreuz meine Schuld bezahlt. Du hast die Loskaufsumme am Kreuz für mich bezahlt. Und damit darf ich eintreten in meine ganz persönliche Zeit der Wiederherstellung. Das hat was mit Heiligung zu tun, dass wir Stück um Stück in unserem Leben geheilt, wiederhergestellt werden, immer mehr verwandelt werden in sein Bild, immer mehr dem Bild angenähert werden durch Verwandlung, das eigentlich ursprünglich wir haben sollten. Das ist die Wiederherstellung unseres persönlichen Lebens. Deckt sich sehr mit der Heiligung. Heiligung ist nicht was, oh, da muss ich jetzt, das darf ich nicht machen und das darf ich nicht machen. Bibel lesen muss ich auch noch. Sondern das hat etwas zu tun mit einer Wiederherstellung, einer Heilung unseres Lebens. Ja, und dann gibt es eben die anderen, die das heute für sich noch nicht annehmen. Und die erst nach langen Zeiten der Versklavung und der Gottesgerichte in diesem Hall- und Jubeljahr Gottes ihre Befreiung, Gesundheit und Wiederherstellung erleben. Was ist denn nun mit der dritten Alternative? Wer von uns hat denn selbst gefunden, was reicht, um seine Loskaufsumme zu bezahlen? Hände hoch! Also hier ist keiner. Bei uns in Berlin habe ich auch noch keinen getroffen. Und die Bibel sagt, das gibt's nicht. Die Botschaft der Bibel ist an ganz vielen Stellen, zentral der Römerbrief, aber auch Epheserbrief und überall. Das ist die zentrale Botschaft der Bibel. Im Geistlichen vor Gott gibt es diese dritte Alternative nicht. Dass irgendeiner von uns finden könnte, was zur Freilösung seines Besitzes, seines Eigentums, zur Befreiung seines Lebens und zur Wiederherstellung seines Lebens nötig ist. Das ist die große Botschaft der Bibel. Diese Möglichkeit gibt es nicht. Hier ist also das Hall- und Jubeljahr mit dieser Anordnung sozusagen, das haben wir auch oft in der Prophetie, ein Antitypos, an dem uns deutlich gemacht wird im Alten Testament, diese Möglichkeit hat der Mensch nicht, sich vor Gott von seiner Schuld und Sünde aus eigenen Mitteln freizukaufen. Und je früher wir das einsehen und unsere Versuche aufgeben, vor Gott durch unsere Leistung, unsere Anstrengung so gut und fromm und humanistisch und wertvoll und sie auch sein mag. Auf dieser Ebene können wir vor Gott keinen Blumentopf gewinnen, geschweige denn die Wiederherstellung unseres Lebens einleiten. Das kann kein Mensch. Die große Perspektive des Heiljahres liegt nun darin, dass seine Bedeutung sich nicht in der gegenwärtigen Heilszeit heute für uns als Gemeinde erschöpft, sondern dass im Heilsplan Gottes mit seinen Geschöpfen einmal für jeden Versklavten und Verschuldeten dieser große Versöhnungstag kommt, an dem jede Versklavung endet, jeder wieder zurückkehren wird zu seinem früheren, gottgewollten Stand in der Gemeinschaft mit Gott. Ich verweise hier, dass genau dieses Element der Rückkehr zu dem früheren Stand, ja, das ist die Kernverheißung des Hall- und Jubeljahres, dass genau diese Rückkehr zu dem früheren Stand in Hesekiel 16, in Versen 53 und 55 für Sodom prophezeit wird. Da spricht der Herr, und ich werde ihre Gefangenschaft wenden, die Gefangenschaft Sodoms und ihrer Töchter. Und deine Schwestern, Sodom und ihre Töchter, werden zurückkehren zu ihrem früheren Stande. Wieder eine Begrifflichkeit aus dem Hall- und Jubeljahr. Also, Sodom hat schon mal eine Spezialverheißung. Die können sich freuen. Die haben von Gott schriftlich nachzulesen, sie werden zurückkehren zu ihrem früheren Stande. Ist das eine Sonderverheißung für Sodom? Oder sagt Gott nicht viel mehr hierin? Wir lesen in Judas 7, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise wie jene der Hurerei ergaben und anderem Fleische nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie des äonischen Feuers Strafe leiden. Also Gott sagt in Judas 7, dass Sodom und Gomorra als ein Beispiel für dieses äonische Gericht Gottes vorliegen. Sodom ist also kein Einzelfall, sondern, wie wir Juristen sagen, ein Präzedenzfall, ein Beispielfall, auf den man sich beziehen kann in den nachfolgenden Fällen. Sodass wir hieran erkennen können, dass auch dieser absolute Repräsentant für Dreck und Sünde auf allen Gebieten. Sodom und Gomorra ist ja der Inbegriff für, das sind die letzten Schweinereien. Und diese Stadt bekommt diese Verheißung, sie werden zurückkehren zu ihrem früheren Stande. Damit wollte Gott ein Beispiel setzen, dass er mit diesem letzten Sündenpfuhl zurechtkommt. Als Verheißung für alle anderen Sündenpfuhle. Wichtig ist hier, und mit diesem Gedanken möchte ich dann in die Zielgerade einbiegen, dass das alles, was wir jetzt gehört und gelesen haben über die Wiederherstellung aller Dinge, dass das alles seine Grundlage ausschließlich im Kreuz von Golgatha hat. 1. Timotheus 2, Vers 6 heißt es von unserem Herrn: Er gab sich selbst zum Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte. Das mache ich gerade und ich hoffe, das wird auch sonst reichlich gemacht in den Gemeinden, wo Sie sind. Der sich selbst gab zum Lösegeld für die besonders Frommen, für alle. Dass einmal alle Dinge wiederhergestellt werden, ist von Gott kein Rechtsbruch. Da macht er nicht ein Auge zu. Und sagt nicht, na gut, jetzt habt ihr lange genug und schwamm drüber, irgendwann muss man es ja mal vergessen. Die Wiederherstellung aller Dinge beruht auf dieser Tat Jesu, der das Lösegeld für alle bezahlt hat. Von daher ist das eine absolut rechtens begründete Maßnahme. Wir müssen halt nur einfach sehen, dieses Lösegeld ist eben wirklich für alle und nicht nur für die Erstlinge. Für die Auserwählten. Und wenn wir das verstanden haben, dann sehen wir, dass eben diese Wiederherstellung nicht irgendwie was mit Rechtsbruch, so mit hintenrum und mit einem weichlichen Gott und fünfe gerade sein lassen zu tun hat. Dass das kein Automatismus ist, sondern dass das einfach die Frucht des Kreuzes ist. Dafür ist Jesus gestorben. damit aufgrund seines Lösegeldes alle Versklavten, alle Verarmten freigekauft werden können und eine Wiederherstellung aller Dinge erfolgen kann. Jesus Christus ist der Löser für alle Versklavten und Verschuldeten. Er hat das Lösegeld für alle seine Geschöpfe bezahlt. Und deshalb wird dieses große Hall- und Jubeljahr für die ganze Schöpfung kommen. Und was wird das für ein Jubel sein an diesem letzten Hall- und Jubeljahr der Heilsgeschichte Gottes? Wenn auch der letzte Sklavenhalter der Geschichte, der Tod, der zweite Tod, nach 1. Korinther 15, Vers 26 weggetan werden wird und alle Gefangenen aus diesem letzten Gefängnis des zweiten Todes herausgegeben werden müssen. In tiefster und letzter Bedeutung wird sich dann dieses Wort erfüllen, das wir in 3. Mose 25, Vers 10 lesen. Ihr sollt im Lande Freiheit ausrufen für alle seine Bewohner. Ein Jubeljahr soll es euch sein, und ihr werdet ein jeder wieder zu seinem Eigentum kommen und ein jeder zurückkommen zu seinem Geschlecht, zurückkehren zu seinem Geschlecht. Zu wessen Geschlecht gehören wir? Paulus sagt, Apostelgeschichte 17, Vers 29, wir sind Gottes Geschlecht. Zu wem wird also ein jeder zurückkehren? Zu seinem Gott. Und dann wird die von Gott ursprünglich gewollte Ordnung wiederhergestellt sein. Die Lebensgemeinschaft aller Geschöpfe mit ihrem Schöpfer. Dann wird Gott endlich sein, alles in allen. Das ist das Hall- und Jubeljahr Gottes in seinem Festkalender als letzte, tiefste, wunderbarste Erfüllung. Also lesen Sie 3. Mose 25, Vers 10. Auf diesem großen Horizont. Amen.